Sie kamen in die nächste Stadt. Dort blieben sie dann auch einige Tage. Sie, das waren Paulus und seine Mitarbeiter, die gingen dann an einen Fluss, weil dort die frommen Juden sich wohl trafen und dort beten sollten. Dort redeten sie dann auch mit den Frauen, die sie dort trafen, über das, was ihnen am absolut wichtigsten war, über Jesus Christus. Weil das ihre Freude war, weil das ihre Freude ausmachte, das musste hinaus. Und eine von diesen Frauen, das war Lydia, eine Händlerin, die hörte ihnen zu und es heißt in der Bibel, Gott tat ihr das Herz auf und sie kam zum Glauben an Jesus Christus und ließ sich taufen. Diese Geschichte finden wir in Apostelgeschichte 16. Ja, was für eine Freude. Dort kommen Menschen zum Glauben, dort entsteht eine neue Gemeinde. Und Paulus und seine Mitarbeiter trafen sich weiterhin mit Lydia und mit den anderen Frauen zum Gebet. Dabei begegnete ihnen auch noch eine andere Frau. Die war eine Sklavin. Sie wurde von einem Dämonen beherrscht. Und dieser Dämon, der konnte zukünftige Ereignisse vorhersagen oder gegenwärtig Verborgenes enthüllen. Und die Besitzer der Frau verdienten dadurch richtig gutes Geld. Und diese Frau lief nun Tag für Tag Paulus und seinen Mitarbeitern hinterher und rief dabei: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg zur Rettung. Ja, und das war ja die Wahrheit. Das stimmte ja. Aber es war ein Dämon, der durch diese Frau sprach. Und es wurde zunehmend nervig, weil jeden Tag lief sie hinter ihnen her und rief so. Und vielleicht war es auch gar keine liebliche Frauenstimme, die zu hören war. War es vielleicht wie in diesen Fantasy-Filmen, die man kennt, diese Stimmen, die sich so verzerrt anhören und dann eher, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Ich weiß es nicht. Paulus war aber schließlich so genervt, dass er sich umwandte und den Dämon sagte, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Und im gleichen Augenblick gab der Geist sie frei. Die Frau wird frei. Ein Wunder ist geschehen. Und was für ein Wunder. Was für eine Freude. Eine Frau wird von einem Dämonen befreit. Aber die Quelle des Profits war für ihre Herren verloren. Was tun die? Sie schnappen sich Paulus und seine Mitarbeiter und schleppen sie auf dem Marktplatz zum Stadtgericht. Es folgt eine diffamierende und falsche Anklage. Die Stimmung der Volksmenge, die jetzt zuhören, die ja vorher all das Wunderbare gesehen, erlebt, gehört haben, die hören jetzt aber das andere und die Stimmung schlägt um. Die Stimmung richtet sich plötzlich gegen Paulus und Silas und den anderen Mitarbeiter. Man ergreift Paulus und Silas, reißt ihnen die Kleider vom Leib und schlägt sie. Mit Stöcken werden sie geschlagen. Und nachdem man sie heftig verprügelt hat, schmeißt man sie ins Gefängnis. Der Gefängniswärter brachte sie in das dunkelste Loch, in den Kerker. Gefesselt am Holzblock, Hände und Füße. Gut bewacht. Nach dieser Demütigung, in dieser Dunkelheit, gefesselt und mit den schlimmsten Schmerzen. Ja, wo ist jetzt die Freude? Weil unser Thema lautet ja nun mal, mit Freude leben. Ja, Theo, wo willst du denn jetzt mit der Geschichte hin? Ja, was tun Paulus und Silas im Gefängnis? Jammern und wehklagen, das wäre doch jetzt die ganz normale menschliche Reaktion. oder? Nachdem man euch verprügelt hat, nachdem er euch ins finsterste Loch schmeißt, ganz ehrlich, was würde ich dann tun? Was würdest du tun? Grund genug hätten sie gehabt, zu jammern und zu klagen. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Wie bitte? Sie beten, sie loben und die anderen im Gefängnis hören das auch noch? Also nicht so ein bisschen, sondern richtig? Nach dem, was sie alles erlebt haben? Also nicht nach einem Workshop, wo man miteinander ne, gute Zeit hatte? Nein, ganz anders. Der Theologe G. Campbell Morgan schreibt dazu, ich glaube, dass Paulus wahrscheinlich ein Solo hätte singen müssen, wenn ich an Silas Stelle gewesen wäre. Kann ich gut mit einstimmen, was dieser Theologe an dieser Stelle sagt. Aber wir sehen bei den beiden solch eine Freude, Loblieder. Nochmal unser Predigtthema, mit Freude leben. Also doch Freude zeigen, trotz Schläge, trotz Misshandlung, trotz Probleme. Immer mit einem Smiley an Sonn- und Feiertagen hierher kommen und eine Maske tragen. Auch wenn man sich so fühlt, aber eine Maske tragen. Weil jetzt sind wir im Gottesdienst. Egal was in den Wochentagen war, lächeln. Weil, wird doch so verlangt, na, das kann und das darf es nicht sein. Woher kommt aber jetzt nun mal diese Freude bei Paulus und Silas dort im Gefängnis, die keine Maske war, die wirklich echt war, die ansteckend war, die etwas bewegte noch? Die Antwort ist so einfach und muss doch weiter erklärt werden. Paulus schreibt ja später einmal einen Philipperbrief, also an die Gemeinde, von der wir gehört haben, wie sie entstanden ist, durch Lydia, durch dieses Treffen am Fluss, durch die Zeit von Paulus und Silas im Gefängnis. An diese Gemeinde schreibt Paulus später einen Brief, den Philipperbrief, worin er seine Glaubensüberzeugung deutlich macht, indem er auch den Grund seiner Freude ganz deutlich formuliert und beschreibt. Wir nehmen aus dem Philipperbrief die Verse 4 und 5 und hören wir jetzt noch einmal nach der Luther-Übersetzung. Das ist wahrscheinlich vielen von uns sehr geläufig. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Also, in diesen Versen finden wir die Erklärung der Freude von Paulus und Silas im Gefängnis. Und darin finden wir jetzt auch die Punkte für unsere Predigt. Einmal, die Freude gründet sich in Jesus, dann die Freude ist in unserem Erleben sichtbar, die Freude gilt es anderen zu teilen und die Freude schenkt neue Perspektiven. Das Erste, Freude in Jesus. Freut euch im Herrn. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit in der Glocke GLK-Klausur und haben uns darüber Gedanken gemacht, über das Warum. Warum machen wir das mit dem GLK? Warum ist die Glocke da? Warum machen wir Gemeindearbeit? Und da haben wir dann wirklich versucht, miteinander zu ringen, haben Antworten formuliert, haben dabei festgestellt, das trifft nicht den Kern. Das ist mehr so, da komme ich gerade her, wie zum Beispiel, ich komme aus einem Lobpreisseminar, das bestimmt mich. Warum mache ich das? Man hat dann auch sehr schnell seine Antwort. Oder man kommt vielleicht aus irgendeiner Arbeit heraus wo, oder ein Buch gelesen, wo man sagt, boah, das Buch war so inhaltsreich. Deswegen, also so ähnlich waren dann auch die Antworten gewichtet. Man merkte, man kam aus irgendwelchen Ecken, aber es war nicht der Kern. Es war alles richtig, aber es war nicht der Kern. Warum? Warum? Und am Ende haben wir versucht, eine Formulierung zu finden. Auf einem der Kärtchen stand dann: Wir sind von Christus berufen, damit er und sein Wort in uns und unserer Gemeinde Gestalt gewinnen kann. Es geht um, und deswegen ist die Antwort ja so einfach, Kindergottesdienst, Jungschar. Was ist fast immer die richtige Antwort? Jesus. Ne? Ja, Jesus. Ja, und weil die so einfach ist, traut man sie vielleicht manchmal schon gar nicht mehr zu sagen, ne? Obwohl ich jetzt gerade gewartet habe, so ein bisschen zaghaft, meint er das jetzt wirklich? Das Einfache, das, was man immer... Ja, so einfach und doch so schwer. Jesus Christus, ihm zu begegnen, ihm ähnlicher zu werden, von ihm in Begegnung anderen weiterzusagen, darum geht's im GLK, Gemeindeleitungskreis, in der Gemeinde hier in Untermünchheim, in dem, wo du unterwegs bist, in dem, wenn du Lobpreis machst. Es geht um Jesus Christus. Die eine Antwort ist immer die richtige. Für mich war dieser GLK, wo wir nochmal so reduziert wurden, so nach und nach auf das eine, nämlich Christus, so eine Art wie ein Erweckungserlebnis für mich persönlich wieder zu begreifen. Ja, darum mache ich das. Darum und um nichts anderes. Wenn man dann den Paulus mal näher anschaut, die anderen Briefe, die er so geschrieben hat, den Galaterbrief, da geht er mit der Gemeinde, ringt er darum und sagt, Leute, warum habt ihr Jesus als die alleinige Antwort aus den Augen verloren? Warum meint ihr, ein anderes Evangelium zu brauchen? Ein anderes Evangelium, das sagt, Jesus, ja, aber, plus, noch dazu, braucht man noch mehr. Und dann sagt Paulus zu den Galatern, was macht ihr da? Hört auf damit. Alleine Jesus. Oder im Kolosserbrief sagt Paulus zu den Kolossern, Christus in euch. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Jesus in uns und wir in ihm, das ist alles, was ihr braucht. Das gibt euch Hoffnung auf die Ewigkeit. Das gibt euch Hoffnung in Herrlichkeit, in die Herrlichkeit Gottes. Das allein, Jesus Christus, Jesus allein, ist die Zugangsberechtigung für euch in den Himmel. Die Antwort auf das Warum unseres Christseins und unserer Freude kann alleine Christus sein. Nichts anderes. Und dann eben der Philipperbrief. Lest ihn mal. Lest ihn in einem Stück mal durch. Vielleicht mit einer moderneren Übersetzung, um gut durchzubekommen. Die, die Luther mögen, lieber Luther, alles okay. Aber lest den Brief einmal durch mit diesen Gedanken, was Paulus alles über Christus sagt. Und wie er seine Freude Ausdruck verleiht durch Christus an diese Gemeinde. Und Paulus sitzt beim Verfassen des Philipperbriefes erneut im Gefängnis. Er sitzt wieder im Gefängnis. Und trotzdem durchziehen den Brief das Thema der Freude und der Dankbarkeit durch und durch. Christus ist alles. In Kapitel 1, Vers 21 sagt er, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Was meint er damit? Er sagt, Christus, mit dem lebe ich hier, nur durch ihn. Und wenn ich sterbe, Halleluja, dann bin ich bei ihm. Deswegen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, denn dann 100% Christus. Oder Kapitel 2, Vers 5 und folgende, die berühmten Worte des Christus-Hymnus, wo er beschreibt, wie Christus sich erniedrigt in diese Welt, dass er Mensch wird, dass er stirbt am Kreuz, dass er hingerichtet wird, um dann aufzuerstehen und aufzufahren zum Vater im Himmel und dass eines Tages sich beugen werden alle Knie vor Christus. Der Christus-Hymnus, die großartige Beschreibung von Jesus Christus. Oder Kapitel 3, Vers 7, wo er sagt, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Da beschreibt er kurz seine Herkunft, seine großartige Herkunft, seine großartige Ausbildung, seinen großartigen Weg als Eiferer für Gott. Und dann sagt er, und jetzt habe ich Christus. Und all das andere, mein Erfolg, meine Ausbildung, all das Tolle, was ich doch hochhalten könnte, das erachte ich für Schaden. Er geht so weit und sagt, das erachte ich für Dreck. Gegenüber Christus ist das alles Dreck, Abfall. So sehr geht Paulus auf Jesus zu und sagt, Jesus ist mir wirklich alles. Er ist kein Trostpflaster, sondern er ist der Hauptgewinn. Mehr brauche ich nicht. Paulus lebte das Gleichnis aus, was Jesus in Matthäus 13, Vers 44 beschreibt. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. Voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen Acker. Voller Freude. Nur diesen Acker, diesen Schatz, das Reich Gottes, das mir in Christus angeboten wird. Genau das lebte Paulus aus. So viele Bibelverse sprechen von dieser absoluten Kraft in der Freude an Gott. Nehemia 8, Vers 10, sicherlich viele schon auswendig gelernt. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Das ist meine Freude. Oder andere Übersetzungen sagen, das ist unser Glück. Psalm 16 drückt aus, das Beste, was ich bekommen kann, ist ein Leben mit Gott. Dort heißt es in Vers 11, du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart und Glück an deiner Seite für immer. Mein Gott. Ist das unsere tiefste Überzeugung? Haben wir das wirklich in unserem Herzen? Dann bin ich überzeugt, dann erleben wir Erweckung. Wenn das dein Glauben ausmacht, dann erweckt dich das. Dann macht dich das neu wach für Gottes Gegenwart, für Gottes Sache, für Gottes Reich, für Christus. Wenn wir Paulus fragen könnten, okay, aber warum dieser Jesus, warum dieser Christus? Noch einmal, dann lesen wir doch mal seine Briefe, Römerbrief, seine Theologie, die Korintherbriefe, wo er sich mit einer Gemeinde auseinandersetzt, wo es ganz schöne Spannung gab, den Philipperbrief, der Philipperbrief, wo Freude, Dankbarkeit, Liebe, Herzlichkeit zu dieser Gemeinde zum Ausdruck kommt und so weiter. Lest die Briefe und dann würden vielleicht die Antworten uns nochmal deutlich vor Augen führen. Warum Christus? Weil er der Erlöser ist. Er ist der, der an Karfreitag für deine Schuld gestorben ist. Er ist der Lebendige. Er ist an Ostern auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er schenkt dir und mir Leben. Er ist der Friedefürst. Das heißt, er schenkt uns Versöhnung mit Gott und Frieden mit Gott. Er ist der Wiederkehrende. Er holt uns zu sich in seine Ewigkeit. Und aus dieser Quelle können wir Freude schöpfen. Und dann finden wir die Antwort, warum? Warum soll ich das alles machen? Warum soll ich hier in die Gemeinde kommen? Warum soll ich all das ertragen, was das Leben mit sich bringt? Weil Jesus unsere Freude ist.
Amen.
Danke. Und wir leben mit Freude Christsein, dann bedeutet das, dass wir dann wirklich Vergebung leben. Dann bedeutet das, dass wir miteinander in der Gemeinde wachsen. Dann sagen wir gerne das Evangelium weiter. Und dann macht das Leben als Gemeinde, das Leben als Christ, echten Sinn. Und so, wenn wir das begreifen, Freude im Herrn, Freude in Jesus, dann Freude im Erleben. Das Leben, wirklich in Freude leben, in den Sonnen und in den Schattenseiten. Weil es gibt die guten Seiten, die wir erleben dürfen, wo wir gesund sind, wo wir zum Kühlschrank gehen und ihn öffnen und er strahlt uns mit voller Pracht an. Wir können essen, was wir wollen. Wir haben Erfolg im Beruf, Erfolg in der Schule. Es geht aufwärts und wir erleben, ja, so ist es gut. Es gibt die schönen Erlebnisse. Die schönen Erlebnisse, an denen wir uns freuen dürfen. Unter anderem habe ich euch was mitgebracht, um mal kurz aufzulockern. Und die, die das kennen, die können sich gerade mitfreuen. Das ist mein Weihnachtsgeschenk gewesen im letzten Weihnachten. Ein NFL-Trikot von der National Football League von Peyton Manning. Der hat 2015 seinen letzten Super Bowl gewonnen. Dadurch bin ich damals zu dem Football gekommen, weil er war bekennender Christ. Mich hat es total fasziniert und ich habe mich riesig gefreut, dass er damals als Quarterback es geschafft hat. Und seitdem wünsche ich mir dieses Trikot. Und jetzt habe ich es zu Weihnachten bekommen. Und es ist wirklich Luxus. Das ist, muss man nicht haben, ja? Aber es macht Freude. Und ich darf mich an den Dingen freuen, die Gott mir schenkt. Das ist gut. Hey, Halleluja. Und dass du das erleben durftest, dass Jesus dich berufen hat. Vielleicht in einem Zeltlager, vielleicht hier in der Gemeinde, auf einer Evangelisation. Freu dich daran, wenn du dich daran erinnerst. Du durftest dich bekehren. Du bist gesegnet. Aber es gibt auch eben die Schattenseiten des Erlebens. Also in den Sonnenseiten jetzt mit Paulus und Silas zu loben und zu preisen, ja, aber plötzlich mit denen im Gefängnis zu hocken, auch das gehört im Leben dazu. Vielleicht nicht das Gefängnis, hoffentlich nicht das Gefängnis. Andere Christen weltweit erleben das, ja. Die sitzen jetzt da und erleben Schlimmstes. Hoffentlich wird uns das hier in Deutschland nie wieder zuteil werden. Aber es gibt andere Dinge, wo man sich vielleicht geschlagen fühlt, leidet durch Krankheit, wo dann plötzlich die Erfolgskurve nicht mehr nach oben, sondern nach unten zeigt. Wenn man plötzlich in Krisen des Lebens hineinkommt und sich fragt, warum und warum diese Schmerzen, warum diese Probleme, warum geht es nicht vorwärts? Und dann vielleicht mit einzustimmen in solche Lieder wie »In dir ist Freude, in allem Leide. O du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, so du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertrauet hat, wohl gebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüde, an dir wir kleben im Tod und Leben.« Nichts kann uns scheiden. Halleluja. Beides gehört zum Leben dazu. Dieses Wow und dieser Schmerz. Ich habe in der Vorbereitung eine Predigt gehört von Heinz Spindler. Heinz Spindler ist der ehemalige Leiter vom Bodenseehof, der Fackelträger gewesen, Klassenkamerad an der Bibelschule Prage von Doreen und Koch auf unserer Hochzeit. Also von daher haben wir auch eine Beziehung zu dem Heinzi. Und seine Predigt habe ich mir angehört, weil es auch um dieses Thema gehen sollte. Und dann hat er einige wirklich gute Dinge darin erzählt. Eine Geschichte von der Caroline. Die Caroline, von der erzählte er, die hatte den linken Arm komplett abgetrennt und ihr fehlte am rechten Arm der untere Teil. Und so ist sie im Norden Kenias aufgewachsen. 13 Geschwister hatte sie, nur noch 2 davon lebten. Und so kam sie schließlich zur Tante nach Nairobi. Und dort lebte sie in einem riesigen Slum. Mit der Tante ist immer wieder auf den Markt zum Maisverkauf gegangen, beziehungsweise wurde mit hingenommen. Und dort saß sie oft im Dreck und spielte oder beschäftigte sich oder vielleicht versuchte sie auch mit ihren reduzierten Möglichkeiten der Tante zu helfen. Eines Tages kam ein Mann vorbei und sah sie im Dreck sitzen. Und er sagte zu dem jungen Jugendlichen, die sie mittlerweile war, für dich mache ich was. Für dich mache ich was. Er sagte, ich kenne einen Mann in Deutschland, der kennt einen Mann in der Schweiz und der könnte dir vielleicht helfen. Der Mann in Deutschland, das fand ich dann persönlich sehr faszinierend, war Bernhard Rebsch, der damalige Leiter der Klostermühle, wo ich ja ein Jahr auch bei der Fackelträgerarbeit mit dabei war. Ich kenne also Bernhard, ich kenne Heinzi, von daher hat diese Geschichte noch so einen besonderen Reiz gehabt. Und dann wurde erzählt, dass eben Bernhard Rebsch mit ihr in Kontakt kam, er, der 1979 einen Unfall hatte und selbst Gliedmaßen verloren hatte, wieder neu sprechen lernen musste und so weiter. Und er nahm dann diese Frau mit in die Schweiz zu diesem Orthopäden, den er kennengelernt hatte, der ihm geholfen hatte, um diesem jungen Mädchen zu helfen. Also wurden Orthesen für Arme ihr gegeben. Und schließlich bezahlte Bernhard Rebsch dann noch ihren Bibelschulaufenthalt am Bodenseehof. Das hat mich vor allem fasziniert. Heinzi hatte erzählte das in der Predigt. Er meinte, jetzt kann er sagen, Bernhard ist schon längst beim Herrn. Und diese Wohltat, die Bernhard getan hatte, wusste damals niemand. Außer natürlich der Leiter des Bodenseehofs, Heinz Spindler. Also der wenig hatte, gab etwas, um einer jungen Mädchen zu helfen, um ihre Bibelschulausbildung zu machen. Und die machte dann die Ausbildung, ging danach wieder zurück nach Nairobi, an die Uni. Ausgebildet wurde sie dort und man sagte, Heinz hat sie später nochmal besucht dort, sie hatte den besten Abschluss zu der damaligen Zeit an der Uni hingelegt. Was machte sie jetzt? So aufgebaut, ja, so auf der Erfolgswelle schwimmend. Die ging wieder zurück zu ihrer Tante in den Slum und las dort mit ihrer Tante die Bibel und mit den Menschen, die ihr dort begegneten. Wo man sagen kann, also jetzt starte durch. Nein, sie ging zurück in den Ort des Leidens, um den Menschen zu helfen, die dort litten, nach wie vor. Sie sagte in der Vorstellung am Bodenseehof, ich bin Gott dankbar, dass ich meine Gliedmaßen verloren habe. Sonst wäre ich in Gefahr gewesen, meine Seele zu verlieren. Dieser Absturz ins Leid hilft oftmals, um das Wesentliche des Lebens zu entdecken, zu begreifen, worum geht's eigentlich. Und der Absturz ins Leid hilft, anderen dann im Leben zu helfen, die auch leiden. Wenn wir Christus im Herzen haben, wenn wir Christus wirklich sich entfalten lassen können, wenn wir sagen können, Herr Jesus, in dir hat das alles einen Sinn. Mir dienen alle Dinge zum Besten, Herr. Wenn du sie mir schenkst, dann hat das einen Sinn. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Mit der Freude, die du mir schenkst, die gebe ich in dieser Welt weiter. Und diese Freude sieht dann vielleicht eben nicht so aus, dass man immer nur lachend durch einen Slum läuft. Nein, ich glaube, die junge Frau, die erlebt da manch harte Dinge und sie ist nach wie vor gehandicapt. Aber nicht mit einem Lachen und einer Maske, sondern eben aus dieser Freude motiviert, die wirklich echt und da ist. Ich habe das hier schon manchmal erzählt, von meinem Unfall vor 3,5 Jahren, wo ich im Diak war und dann anschließend die Zeit zu Hause wieder laufen lernen musste und all das. Das war im Nachhinein die Zeit, wo ich mich am nächsten bei Jesus gefühlt habe und die mich am meisten verändert hat für das, was ich jetzt gerade lebe und erlebe. Aber das ist kein Spaß. Gestern habe ich es erlebt. Gestern war ich in der Küche, habe mir einen Espresso gemacht und ich war ziemlich erschöpft von den letzten Tagen. Und ich weiß nicht, was passiert ist, auf einmal kipp ich einfach nach hinten um. Meine Knie haben mich nicht gehalten. Ich war irgendwie, der Körper kurz eingesackt, und das ist das Problem meiner Muskeldystrophie und jetzt des zertrümmerten Knies. Auf einmal gab es kein Halten mehr. Und in dem Moment stand die Krücke da am Schrank angelehnt und ich fiel einfach. Und dann ein lauter Schrei, Wahnsinnsschmerzen in diesem kaputten Knie. Und ich hatte eine Wahnsinnsangst, weil es tat richtig weh. Und ich lag auf der Küche, Doreen kam reingestürmt, hat mich ja schreien gehört. Dann kam mein Sohn noch dazu. Die haben mich mit Mühe und Not nach einer bestimmten Zeit hochgehoben. Ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil der Schmerz, die Angst, dieses Erschrecken, plötzlich wieder da zu liegen und dann das Gefühl, bitte, 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 bitte nichts kaputt. Und dann haben sie mich auf die Couch gelegt. Dort habe ich mich irgendwann beruhigt. Ich wollte gestern Abend zu der Einführung von Johannes Reimüller nach Schorndorf mitfahren, wo die Katrin von euch hier auch mit hingefahren ist, habe abgesagt. Und dann haben wir einfach nur gehofft und gebetet, dass nichts schlimmer ist. Ich sitze jetzt hier. Aber ich sage euch, als ich eben hier reingekommen bin und ich bin die ganze Zeit sehr, sehr unsicher unterwegs. Ich habe einfach eine Scheißangst. Das ist da, ja. Und deswegen sage ich, einfach eine Maske aufsetzen, das bringt gar nichts. Ich weiß um meine Probleme, ich weiß um die Gefahren und gestern wurde es mir nochmal sehr, sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, wie schnell das passiert. Auf einmal kippt man um und man weiß nicht warum. Und trotzdem predige ich davon und trotzdem rede ich aus tiefster Überzeugung davon, die Freude an Jesus. Das ist meine Stärke. Die Freude an Jesus, daran halte ich mich. Weil die in mich hineingelegt ist, weil die über mich steht, weil die nicht von mir kommt. Das ist nicht meine Freude, sondern das ist die Freude an Jesus. Die Freude, die der Heilige Geist in mich hineingelegt hat, die ist übernatürlich. Die ist nicht von den Umständen abhängig, sondern von dem, wer Jesus ist und was Jesus tut und was Jesus jetzt schenkt. Und die Freude würde auch da sein, auch wenn mir das jetzt gerade sehr, sehr schwer fällt, es mir vorzustellen, wenn gestern das Knie wirklich kaputt gegangen wäre. Ich weiß nicht, wie es uns jetzt dann in dem Moment gehen würde, im Diak zu liegen und dann die Angst und das alles wieder. Und trotzdem, ganz, ganz tief drinnen, wäre diese Freude in Christus, weil die nicht an diesem Knie hängt, nicht an mir hängt, nicht an dem, dass ich mich gut fühle, sondern weil das einfach wahr ist und in mir ist. Das Freude, die Freude im Erleben, die ist immer da, weil Christus immer da ist, ob es dir jetzt wirklich gut geht oder nicht. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir uns das ja, dass wir uns krampfhaft daran festhalten und sagen, ja, Jesus, daran glaube ich, darauf vertraue ich. Ob ich jetzt auf Wolken dahin gehe oder im Schmerzen jetzt irgendwo rumliege. Und dann ist es gut, wenn andere vielleicht auch da sind und für einen beten und sagen, Herr, du siehst jetzt den Theo mit seinem Schmerzen und er ist vielleicht gerade nicht mehr so mit überzeugt von den Schmerzen. Herr, erfülle ihn mit deiner Freude, weil deine Freude ist in dir, in ihm. Bitte wirke du. Und das ist, glaube ich, das, was Bonhoeffer auch ausgedrückt hat. Der Christus im Bruder, in meiner Schwester ist stärker als der Christus in mir. Dass nämlich manchmal, obwohl der Christus ja in mir ist, andere für mich eintreten müssen, sagen, Christus, entfalte dich in ihm, in ihr, in ihren Nöten. Und sei du ihr nah. Tröste, stärke und belebe du. So, jetzt muss ich aber langsam Gas geben. Wir haben noch zwei Punkte. Die nächsten zwei Punkte werden jetzt etwas kürzer, damit ihr mir nicht einschlaft irgendwann. Die Freude im Mitteilen. Der dritte Punkt. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Noch einmal Johannes 15, Vers 5, wo Jesus, dass er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und diese Frucht, die gebt dann weiter. Das ist keine Religiosität, das ist nicht irgendwie, ich streng mich mal an, das ist nicht irgendein Werk, sondern das ist Frucht. Frucht, die von Christus her geschenkt wird. Und dann mitteilen, anderen teilen. Die Jahreslosung 2024 umzusetzen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Weil Christus in mir ist, weil der Heilige Geist in mir ist, weil seine Liebe, seine Freude in mir ist. Deswegen lasse ich alles in Liebe geschehen. Mein Denken, meine Worte, meine Taten. Mit meinen Gaben setze ich mich in dieser Welt, in dieser Gemeinde, in meinem Leben ein. Aus Freude, aus meinem Überfluss mit anderen teilen, dass ich gerne spende, dass ich gerne etwas weitergebe, wo Gott mir genug gegeben hat. Oder dass ich wirklich mich mit meinen Gaben, mit meinem Überfluss meiner Gaben für andere einsetze. Dass ich von meiner Freude dann weitergebe, sage, erzähle. Dass ich von Jesus erzähle. Apostelgeschichte 16 geht ja weiter. Wer die biblische Geschichte kennt, ja, die beten und loben Gott und plötzlich ein Erdbeben und es wackelt alles. Die Türen springen auf, der Gefängniswärter sieht es, denkt, oh nein, alle sind abgehauen, er will sich umbringen. Und dann ruft Paulus, stopp, stopp, tu's nicht, wir sind noch alle hier. Und der Gefängniswärter holt sie dann zu sich, fällt zitternd vor ihnen nieder. Und dann führt er sie hinaus und fragt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Weil plötzlich begreift er, die haben was, was ich nicht habe. Vielleicht hat er auch die Loblieder vorher zugehört, ich weiß es nicht. Aber er ist ihm plötzlich klar, die sind in Christus, ich brauche Rettung. Und dann antworten sie, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet, mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und sie verkündigen ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Und in dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihnen die Wunden aus, dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Das war eine Erweckung. Die hören von Jesus und begreifen, das brauchen wir, diese Vergebung, dieses Leben. Und sie bekehren sich und lassen sich taufen. Also, Paulus und Silas erzählen dem Gefängniswärter von dem, was ihre Freude ausmacht, nämlich von Jesus. Das teilen sie mit. Und der Gefängnisaufseher und seine Familie bekommen dadurch Freude. Weil, wie hieß es in dem Text, die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Freude führt zu Freude. Und diese Freude schenkt dann Perspektive. Der letzte Satz in unserem Text aus Philipper 4, der Herr ist nahe. Das schenkt eine neue Perspektive. Jetzt, wo du bist, ist der Herr nahe in dir. Vergiss das nicht. Christus in dir und du in Christus. Was für eine Perspektive. Das darf dein Leben mit einer neuen Perspektive gestalten. Jeden Tag neu. Wenn wir im Gebet mit Jesus sprechen, ist der Herr uns nahe. Wenn wir im Lobpreis Jesus preisen, ist der Herr uns nahe. Was für eine Perspektive. Ganz anders. Ob du dann aufstehen und mit Freude loben und preisen kannst oder aber die anderen singen lassen musst, weil du merkst, mir fallen die Worte gerade schwer. Der Herr ist nahe und begegnet dir. Und wenn er einmal sichtbar wiederkommt, auch dieser Gedanke findet sich eben in diesem Satz, der Herr ist nahe. Jesus wird einmal sichtbar wiederkommen und dann uns zu sich nehmen. Und dann kommen wir in den Himmel, dort, wo wir eigentlich schon hingehören. So heißt es schon in Philipper 3, Vers 20, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. Dort gehören wir hin. Und Jesus wird uns zu sich nehmen. Und dann, der Herr ist nahe in Ewigkeit. In der Ewigkeit wirst du Jesus ganz, ganz nahe sein, bei ihm. Und deswegen konnte Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Dann bin ich bei Jesus. Ich wünsche uns solch eine Ewigkeitsperspektive, dass die Freude an Jesus uns diese Perspektive hier im Jetzt und in Ewigkeit schenken wird. Paulus und Silas waren im Gefängnis und sie beteten und lobten Gott. Warum taten sie das? Weil sie eine Freude hatten, die unabhängig von ihren Umständen war und die tief in ihnen war, nämlich eine Freude in Jesus. Dann wussten die ganz genau, diese Freude in Jesus ist im Leben sehr unterschiedlich. Sie hatten Freude in der Verkündigung gehabt und saßen jetzt im Gefängnis. Und in dem Auf und Ab des Lebens konnten sie sich in Jesus freuen. Sie konnten diese Freude mitteilen, anderen weitergeben, den Gefängniswärter und vielen anderen noch. Und sie hatten eine Freude, die ihnen eine Perspektive schenkte. Perspektive im Leben und Perspektive für eine Ewigkeit nach dem Sterben, eben bei Jesus Christus. Amen. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du unsere Freude bist. Hab Dank dafür, dass diese Freude gilt in den guten wie auch in den schlechten Zeiten. Du bist derselbe. Und hab Dank dafür, dass du uns nahe bist, jetzt, hier. Dass du uns Perspektive schenkst für unser Leben mit dir und eben auch für die Zeit nach unserem Tod bei dir. Wir loben und preisen dich. Amen.